Markus offenbart heute, dass seine Fantasie im Feld der Kulinarik auch Grenzen kennt.
Ich kann mir bloß immer nicht vorstellen, wie das in der Schokolade schmeckt. Ich glaube, ich muss das mal kaufen, weil so ein Fruchtgummi in der Schokolade.
Thorsten wiederum wartet mit Geständnissen auf, die einen wenig soliden Lebenswandel vermuten lassen.
Also ich kann mich an Cointreau erinnern, ich kann mich an Baileys erinnern.
Und Hannah reizt die Grenzen der deutschen Sprache aus, indem sie ein bestimmtes Substantiv etwas noch nie Dagewesenes tun lässt.
Da finde ich, erfrischt so ein Konzept schon mal.
Ich habe die Freude, mit euch ein Jubiläum zu besprechen, und zwar die Haribo-Submarke Pico Balla. Das sind Fruchtgummis, die in verschiedenen Farben und Formen sehr geschmacksintensiv im Mund fast zergehen. Diese Pico Ballas zu ihrem 25-jährigen Jubiläum gehen eine Markenkooperation ein Brand Swap mit Rittersport. Und es wird eine Limited Edition geben, die Rittersport Haribo Pico Balla Schokoladentafel, die ab August in ausgewählten Geschäften für Rittersport und Haribo käuflich ist und limitiert ist auf eine bestimmte Auflage. Die Idee dabei ist, die Marken zu feiern und zugleich den besonderen Status dieser beiden Marken durch die Exklusivität hervorzuheben. Es schwappt durch die Medien und die Kunden sind begeistert. Influencer finden es großartig. Ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten, ob das wirklich was bringt. Ein Markenswap zum Jubiläum.
Erstmal, ich habe seit langem wieder mal Pico Balla jetzt gesehen. Ich habe die wirklich ewig lang nicht mehr gesehen, ewig lang nicht mehr selber gegessen und auch bei anderen eben nicht mehr gesehen. Und deswegen glaube ich, macht es vor allem für Haribo schon Sinn, dieses Produkt mal wieder zu beleben und rauszuholen. Deswegen finde ich schon mal in dieser Hinsicht ist eigentlich ganz gelungen und auch deutlich gelungener, als würde man jetzt sagen, man macht die Goldbeeren-Ritter-Kombination beispielsweise. Also ich finde, eigentlich ist das ein überraschendes Produkt. Es schafft eben auch in gewisser Weise so eine Neugierde. Ich glaube, da ist schon nochmal ein Zugang da, dass viele sagen, das würde ich mal ausprobieren. Es kann so ein Mini-Dubai-Schokoladen-Momentum erzeugen. Das hat das Potenzial dazu, einfach weil man es wenig einordnen kann, wie das schmeckt, wie das dann wirklich aussieht. In dieser Hinsicht finde ich es eben schon gut. Ich glaube, für Haribo steckt hier deutlich mehr drin als für Rittersport. Das wäre ja so die eine Frage, für wen lohnt sich das mehr? Und das andere ist dann eben auch, was für ein Effekt, was für ein Ziel wird hier verfolgt? Und da stehen, glaube ich, unterschiedliche Ziele zur Auswahl. Und das Hauptziel meines Erachtens ist wirklich eben die Reichweite aufzubauen durch dieses PR-Momentum, was geschaffen wird durch die Menschen, die darüber sprechen und weniger die Abverkäufe. Es zeigt sich ja auch in der Limitation des Produktes. Und bei dieser Limitation habe ich mich schon gefragt, muss es immer limitiert sein? Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, vor allem, weil ja dieses Produkt nur erhältlich ist in den Rittersport-Schokowelten und in Haribo-Shops. Und die sind jetzt ja nicht so super zentral überwiegend gelegen, also auch vielfach in kleineren Städten. Da frage ich mich schon, wird das einen breiten Zulauf finden? Aber vermutlich ist das gar nicht das Ziel, sondern viel, viel mehr ist das Ziel, das Produkt als solches zu kommunizieren, die Marken wieder in die Köpfe zu bringen und eben auch in gewisser Art und Weise den Direktvertrieb zu stärken. Also dafür ist es ja sehr, sehr charmant. Ich finde, im Großen und Ganzen ist es eine gelungene Kollaboration und ich sehe da recht viel Potenzial.
Ja, ich finde die auch ganz witzig. Pico Balla sollte auch mehr davon profitieren als Rittersport, weil die sind es ja, die das 25-jährige Jubiläum feiern. Interessanterweise, das Produkt ist quadratisch praktisch und hoffentlich gut. Es geht nicht um einen Fruchtgummi, das muss man sich vor Augen führen. Im Kern kaufen die Menschen schon eine Schokolade. Für Rittersport ist das absolutes Tagesgeschäft. Ich weiß nicht erstmal, wie viele quadratisch praktisch gute Schokoladensorten es regulär von Rittersport gibt, aber so aus dem Bauch raus fallen mir da so 30, 40 ein. Erdbeerjoghurt, weiße Vollnuss, Knusperkeks, Traubennuss und weiß der Geier was. Und zum anderen ist ja die Geschichte der Marke Rittersport dadurch gezeichnet, dass die eine Sonderedition nach der anderen rausbringen. Auch hier habe ich keine konkrete Zahl, aber ich liege nicht falsch, wenn ich sage, das sind weit über 100. Und es gab auch schon immer Kooperationen. Also ich erinnere mich an Ovo Maltine und ich erinnere mich auch an verschiedene Kooperationen, wo sie der Rittersport-Schokolade irgendwelchen Alkohol zugemengt haben, häufig dann auch in Kooperationen mit Marken. Also ich kann mich an Cointreau erinnern, ich kann mich an Baileys erinnern. Das ist für die ganz normales Geschäft. Für Haribo so sollte es ja auch sein, ist es wichtiger als für Rittersport. Für Rittersport aktualisiert es halt die Marke und das Produkt wieder. Und für Haribo ist es wirklich, denke ich auch, wie ihr beide es ja auch einschätzt, ein gutes Signal, uns gibt's. Wir machen hier wieder mal was. Denkt dran, Pico Balla kann man durchaus auch mal wieder im Kiosk kaufen.
Ich finde, du hast das hervorragend beschrieben, Thorsten. Hier siehst du, dass du einen hast, der, wie du schon gesagt hast, Seasonals kann. Der kann dann auch noch Kooperationen und der macht es dann mit dem anderen auch extrem leicht, sich da einzubinden und sich einzufügen. Und dann ist diese ganze Diskussion, die man immer hat, ob der Brandfit entscheidend ist, ob die beiden Marken zusammenpassen, fast gar nicht mal das Entscheidende, sondern da sind zwei zusammengekommen, die sich da professionell auf was eingeschossen haben und relativ limitiert und fokussiert auch wissen, wie lange das geht. Wenn man auch sieht, wie die beiden dann das in den sozialen Medien zusammenspielen, finde ich das sehr spannend. Also sie engagieren sich beide und es ist nicht nur einer, der was tut. Und das halte ich immer für ganz wichtig, weil so solche Kooperationen, übersetzt man ja ins Deutsche dann immer mit Partnerschaften und da gibt's ja den guten alten Satz. In Partnerschaften gibt's immer das Problem, der eine ist Partner und der andere schafft. Und hier hast du halt quasi das Gegenstück, wo die Verteilung der Aufgaben und der Rollen relativ klar ist. Und damit hilft das dann auch beiden Marken, sich da wirklich durchzusetzen. Ich kann mir bloß immer nicht vorstellen, wie das in der Schokolade schmeckt. Ich glaube, ich muss das mal kaufen, weil so ein Fruchtgummi in der Schokolade, also ich finde ja schon Traubenuss schlimm.
Das ist die Frage, die so viele im Kopf haben eben. Ja, wie schmeckt das denn? Und dann muss es gar nicht mal so wahnsinnig gut schmecken, sondern einfach genau. Überraschen. Also ich glaube, das ist auch wirklich der Kerngedanke genau. Hier.
Hanna, was du gerade sagst, ist das eine. Und du hattest ja vorhin auch darauf hingewiesen, dass du es nicht für notwendig erachtest, dass sowas limitiert aufgelegt ist. Also ich glaube schon, dass das eine wichtige Komponente ist, Scarcity zu erzeugen. Dass Fans sagen, ich brauche das unbedingt. Also diesen Buzz willst du ja haben, wenn du sowas auflegst. Wenn das jetzt gegen unendlich gehen würde, dann wäre der da, aber nicht ganz so groß. Also von daher halte ich diese Idee zu kommunizieren, Limited Edition, durchaus für wertvoll, wenn man solch eine Aktion fährt.
Ja, ich verstehe das auch, warum man es macht und auch die Vorteile dahinter. Und trotzdem muss ich sagen, ich glaube, diese absolute Hardcore-Community ist überschaubar. Also ich finde, da werden immer große Worte verwendet, eben, dass man da jetzt die Kern-Communities zusammenbringt, die Fans dieser beiden Marken. Das halte ich so ein bisschen für überspitzt, aber ich glaube, das, was man eben schon erreicht, ist, dass das Produkt überrascht und man darüber schreibt. Ich glaube, es hätte dem keinen Abbruch getan, wenn man das auch im breiten Handel für eine limitierte Zeit bekommen würde, das Produkt. Aber ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Distribution ist komplex. Man will die eigenen Stores stärken. Man will so ein bisschen diesen besonderen Moment schaffen.
Vor allem der Handel, der freut sich ja auch riesig, wenn dann noch eine Variante erscheint. Das heißt ja, irgendwas anderes muss raus. Und im Kern macht es ja Sinn, das in die jeweiligen Fabrikläden zu stellen. In Neuss und in Waldenbruch. In diese Läden spazieren halt die Leute rein und dann hast du da was Neues und was Spannendes. Ist ja auch nicht schlecht.
Das sind ja nicht nur Fabrikläden, das sind ja inzwischen Markenerlebnis-Shops. Ich würde das nicht so despektierlich sagen, aber die brauchen natürlich erst recht ihre Attraktivität. Die brauchen was Neues, dass die Leute reinkommen.
Genau, es wertet den Ort auf und schafft nochmal so mehr diesen Destinationscharakter. Das sehe ich auch. Und ich sehe auch das wirklich gelungene Storytelling drumherum. Auch mega schöne Aktivierung mit Roy Bianco auf dem Instagram-Kanal. Das fügte sich auch nochmal schön in diese Erzählweise von dem Produkt Pico Balla ein. Also ich finde es cool.
Was mich ein bisschen verwundert hat, in der Neuss-Gravenbräucher Zeitung gab es einen redaktionellen Artikel zu dieser Kooperation und der war kritisch. Sie haben das verfüttert in der Redaktion und dann haben sie die Originalkommentare der Redakteure abgedruckt.
Aber das ist der Punkt. Die haben es probiert und die Masse probiert es halt eben nicht.
Die lokale PR-Abteilung von Haribo muss da mal nacharbeiten. Ich freue mich, in unser zweites Thema einführen zu können. Und mir geht es um das Shoppingverhalten der Gen Z. Hierzu sind kürzlich 3 Studien erschienen. Eine Studie von Fair, einem Online-Marktplatz für unabhängige Händler und Marken, durchgeführt von YouGov, kommt zu dem Ergebnis, dass Influencer kaum Einfluss auf das Shoppingverhalten der Generation Z haben. Daneben gibt es natürlich auch noch andere Ergebnisse, die nicht sehr überraschend sind, dass sie preisorientiert kaufen, dass sie sich für Qualität interessieren und dass der eigene Stil einen großen Einfluss aufs Kaufverhalten hat. Das spannende Ergebnis, und das wurde unter anderem auch vom Branchenmagazin Horizont herausgearbeitet, ist eben das, dass Influencer kaum Einfluss auf das Kaufentscheidungsverhalten der Gen Z haben sollen. Interessanterweise, eine Woche vorher wurden zwei andere Studien veröffentlicht, eine europaweit ausgerichtet, die andere auf Deutschland bezogen. Die europaweite Studie wurde im Auftrag von Dentsu, dem großen Kommunikationsunternehmen, durchgeführt, kommt zu dem Ergebnis, dass das Einzige, was zählt in der Kommunikation heutzutage, Influencer-Marketing ist. Denn die Gen Z würde in allererster Linie Wert legen auf Authentizität und die würde klassische Werbung oder Kommunikation von Wagen nicht mehr liefern. Und hier seien Influencer sehr überlegen. Und so ist es auch zu erklären, dass über 90% der Menschen Botschaften von Influencern mehr trauen als Botschaften von Marken und 80% angeben, dass sie sich vom Content anderer User beeinflussen oder beraten lassen. Eine Studie des Gesamtverbands der Kommunikationsagenturen Deutschlands, GWA, durchgeführt von Apinio, kommt zu einem Ergebnis, was in eine ähnliche Richtung zielt. Im Grunde interessiert sich Gen Z nicht mehr für klassische Werbung, sondern ist ausgerichtet auf Online-Videos, auf Influencer-Marketing und auf Werbung über die Social-Media-Kanäle, wobei den Influencern auch in dieser Studie ein hoher Stellenwert zugeordnet wird. Meine Fragen an euch, wie ordnet ihr diese Ergebnisse ein? Und anschließend vielleicht etwas sehr kritisch formuliert, machen solche Studien Sinn?
Ich hätte jetzt auf das Thema zwei verschiedene Blickwinkel. Ich finde, das eine Thema ist ganz genau, wie du es eben angeschnitten hast, machen solche Studien überhaupt Sinn? Und das andere ist dann eben, macht die Betrachtung von Generationen Sinn im Marketing, in der Analyse des Einkaufsverhaltens oder in anderen Aspekten? Und wenn wir so auf die erste Frage schauen, ich finde jetzt gar nicht, dass die Studien so wahnsinnig konträr sind. Sie stellen einfach die Fragen unterschiedlich und genau das zielt, finde ich, darauf ab, dass diese Studien zu hinterfragen sind. Und wenn wir uns die eine Fragestellung anschauen, wo die Frage lautet, vertraust du Influencern, dann ist es, finde ich, wenig überraschend, dass da ein geringer Prozentsatz rauskommt. Wenn ich es aber vergleiche mit der anderen Studie, die eben fragt, vertraust du eher den Empfehlungen von Creators als denen von Marken, dann ist es für mich völlig klar, dass ein hoher Prozentsatz rauskommt. Also es hängt halt eben davon ab, wie diese Fragen formuliert werden. Und dann eben auch, wie sie interpretiert werden. Und ich glaube, da war man jetzt in beiden Schritten, jetzt bei diesen beiden Studien, recht schnell. Ich finde, es gibt auch bessere Studien, die sich mit dem Shoppingverhalten der Gen Z auseinandersetzen. Die unterscheiden sich aber eben darin, dass sie wirklich auf diese Fragestellungen achten zum einen und dass sie das Ganze auch im Vergleich mit anderen Generationen setzen. Und ich finde, dann kann man schon darauf blicken. Und wenn eine Frage formuliert ist, beispielsweise, wie wirkt ein Super Bowl-Spot im Vergleich zu einer TikTok-Ad, dann finde ich, lässt sich daraus schon ein gewisser Schluss ziehen. Ich finde, das ist so die eine Debatte, wie ist die Studie ausgestaltet und wie wird sie interpretiert oder wie werden die Ergebnisse interpretiert. Ja, und diese Generationendebatte ist sicherlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Also das Vereinen dieser Kohorte macht sicherlich keinen Sinn. Ich finde, man merkt es immer mehr, wie fragmentiert diese Generation ist. Ich habe das Gefühl, sie ist fragmentierter als so manche Kohorte zuvor. Grundsätzlich finde ich es aber schon sinnvoll, sich mit diesen Gruppen auseinanderzusetzen. Man muss halt nur wissen, welche Subgruppe dieser Generation eben der Zielgruppe angehört, die ich habe als Marketeer und welche eben nicht. Da lassen sich aber schon neue Verhaltensweisen ableiten, die man auch ganz klar in solchen Studien sieht, dass sie dann eben eine Differenz zu anderen Generationen aufweisen oder zu anderen Gruppen.
Ich danke dir, Hanna, dass du die Kritik an der Gen Z aufgenommen hast. Da muss ich nicht wieder mit meinem Gospel anfangen, dass ich das den größten Murks halte. Ich würde dir in fast allen Punkten zustimmen. Ich habe das größte Problem damit, dass du diese Studien liest und es interessant findest. Dann möchtest du in die Tiefe gehen, dann findest du kaum die Originalquellen, du findest auch kaum wirklich mal den Fragebogen gezeigt und du siehst dann zwar an einigen Stellen, vergleichst du dich mit Influencern, guckst du zu ihnen auf oder würdest du XY. Also diese Fragestellung, das ganz klassische Marktforschungsthema, was wurde gefragt, wie wurde es gefragt und wer wurde gefragt, kannst du kaum richtig nachvollziehen. Und alleine, wenn du jetzt eine Stichprobe ziehst, indem du sagst, wir fragen mal alle nach 2007, Na, da kriegst du natürlich eine schiefe Stichprobe raus, wenn du falsch liegst. Also die musst du schichten und machen und tun, damit die halbwegs auch dem entspricht, was du da siehst, weil die Heterogenität wird sonst abgebildet und die hast du halt bei den Studien so. Damit hast du den ersten Fehler schon mal drin. Das zweite, was ich immer so ein bisschen kritisiere an diesen Geschichten, ist eben dieses Unreflektierte da reinhauen und dann ganz panisch tun, dass jetzt das absolut alles sagende Ergebnis ist. Diese Studien gibt es inzwischen, sorry, wenn ich das sage, wie Sand am Meer. Du sagst, sie sind mehr oder minder gut oder dergleichen. Aber im Endeffekt helfen sie gerade mal irgendwie eine Nachricht bei Horizonte hervorzurufen und sonst guckt kaum noch einer drauf. Man könnte auch mal die Gen Z einer Cluster-Analyse unterziehen und versuchen mal die Subkulturen wirklich rauszukriegen. Wie eine Milieustudie oder dergleichen. Macht aber keiner.
Ja, ich kann im Grunde nur das unterstreichen, was ihr schon gesagt habt. Wenn ich solche Studien für mich sortiere, ist immer der erste Punkt ganz klassisch Anlage, Durchführung der Studie. Hanna, du hast erwähnt, vielfach stehen einem einfach nicht genug Informationen zur Verfügung, um die Qualität der Studien einzuordnen. Und man merkt auch bei der Publikation wird sehr gezielt vorgegangen, dass also durchaus betont wird, dass ein N über 1000 zur Verfügung stand, wo man sich ja sagt, oh, muss eine großartige Studie sein. Schon beim Thema Repräsentativität halten sich viele Studien interessanterweise sehr zurück. Oder wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, dass es eine mehr oder weniger geschickt zusammengestellte Quotenstichprobe ist. Dann, Hanna, du hast es erwähnt, der Klassiker, wie frage ich? Vielfach muss man sich ja schlichtweg fragen, sind Fragen überhaupt das richtige Instrument bei vielen Problemstellungen, die man untersuchen möchte? Also von daher kann man schon immer sehr, sehr kritisch sein. Was ich aber fast noch für kritischer halte, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ist dann der nächste Schritt, die Interpretation, wo man merkt, dass solche Studien vielfach schlichtweg PR-Instrumente sind, wo geguckt wird, wie kann ich aus meinen Daten die Schlagzeile da herausholen. Also wenn ich eine der Studien nehme, wird die Schlagzeile konstruiert. Die Gen Z mag es nicht, Werbung zu konsumieren, sagen 35%. Wenn man denn ein bisschen tiefer, also hinter der Schlagzeile, in die Studienergebnisse kommt, erfährt man aber, dass 37% sagen, dass sie eher oft bis sehr oft sich mit Werbung beschäftigen. Nach meiner Ansicht könnte man die gegenteilige Schlagzeile produzieren, also Fragestellung der Interpretation. Und das Dritte, das habt ihr zu Recht erwähnt, ich bin auch der Meinung, wir brauchen solche Studien und es macht auch Sinn, mal eine Studie quick and dirty zu machen. Aber was wir immer brauchen, ist eine Relation. Also wir brauchen Querschnittstudien oder Längsschnittstudien. Alte bekannte Weisheit, dann haben wir immer denselben Messfehler drin. Und die Abweichung kann man dann doch immerhin irgendwie interpretieren. Also es wäre vielleicht schon interessant zu erfahren, ob jetzt die etwas ältere Generation ein anderes Verhalten an den Tag legt, wenn sie sich mit Influencer-Marketing auseinandersetzt, als jetzt die Gen Z.
Und was ich eben noch anknüpfen wollte an das, was du eben gesagt hast, ist es ja auch noch immer die Frage, wer ist der Absender dahinter? Also wenn die eine Headline eben ist, die Gen Z kauft gerne wieder bei unabhängigen Marken und der Auftraggeber ist eben eine Plattform für unabhängige Marken, ist das natürlich auch eine Frage, die man in den Raum stellen kann.
Ich würde auf der anderen Seite noch was gerne anführen, und zwar die weitere Differenzierung unterhalb der Generation Z. Natürlich kannst du hingehen und, Thorsten, wie du sagst, dann Unterschiede rausfinden zu anderen Generationen. Aber du kannst ja auch hingehen und eine andere Granulationsstufe eben anlegen und eben mal darüber reden, in welcher Lebensphase befinden die sich in der Generation zum Beispiel. Und dann darauf nochmal aufbauen und dich wirklich fragen, gibt es da vielleicht bestimmte Subkulturen, die man identifizieren kann? Und dann reden wir über homogene Gruppen und dann macht es auch wieder Sinn, eine Aussage zu treffen. Aber dieses Pauschalisieren nur übers Geburtsdatum, natürlich wird es welche geben, die preisorientierter einkaufen als andere, dass die ein anderes Einkommenverhältnis hat und dass es die gibt, die Luxusmarken kaufen und die anderen halt nur Ökomarken.
Und wahrscheinlich ist es in der Gen X und in der Gen Y genauso. Vielleicht sollte man sich eher mit der Gen XYZ beschäftigen.
Ich habe mit einem Unternehmen im Bekleidungsbereich eine Marktsegmentierung gemacht und die haben wir nach Motiven gemacht und wir haben eine Latent-Class-Analyse gemacht und nach den Jobs to be done und. Und komischerweise waren in allen vier Kernsegmenten alle Generationen vertreten. Also von der XY auf Z, die Babyboomer waren in allen dieser Segmente vertreten und die waren komischerweise alle signifikant und stabil auf ganz anderen Dingen. Damit kannst du das auf den Grabstein der Generation Z schreiben.
Und trotzdem muss ich sagen, es kommen halt einfach neue Themen und Verhaltensweisen in den jüngeren Generationen auf und wandern dann auch hoch in die älteren Generationen. Und ein Blick darauf ist meines Erachtens absolut wichtig. Und ich finde es immer wieder wunderbar, wenn man mit den Bachelorstudis zusammensitzt und auf Themen kommt, wo man nicht dachte, dass die momentan relevant sind. Und da, finde ich, lohnt der Blick absolut. Aber da bringt eine qualitative Studie einen weiter als eine quantitative.
Und deswegen kümmert sich das Marketing auch, seit es erfunden wurde, gerne um die jüngeren Zielgruppen, weil sie ja schlichtweg in vielen Themen, und zwar in wichtigen Themen häufig auch, die Vorreiter sind, an denen sich interessanterweise die älteren Generationen auch orientieren. Und von daher macht es natürlich viel Sinn, sich mit der jüngeren Generation schwerpunktmäßig zu beschäftigen. Und natürlich auch deswegen, weil man sie natürlich logischerweise nicht so gut kennt wie die älteren Generationen, die ja schon seit Jahrzehnten unterwegs sind.
Aber dann lasst uns doch beim alten Begriff Jugendmarketing bleiben. Dann ist es immer wieder das Gleiche, dass man an der Jugend dranbleibt.
Aber klingt halt nicht so cool. Oder wir gucken jetzt mal auf die nächsten Generationen. Ne? Eigentlich bin ich durch mit der Gen Z. Ich finde, jetzt wäre mal Zeit. Lass uns mehr über Gen Alpha sprechen. Dann freue ich mich auf das dritte Thema. Ich würde gerne mit euch über die 2023 gegründete Berliner Kaffeekette Lab Coffee diskutieren. Lab Coffee steht für Life Among People. Das Unternehmen hat innerhalb der letzten 2 Jahre 19 Filialen eröffnet, 15 davon in Berlin. Wir können einen Vergleich anstellen. Starbucks hat in Berlin 8 Filialen. 4 Filialen hat Lab Coffee in München und Hamburg soll bald folgen. Hinter der Expansion des Unternehmens stehen internationale Investoren, neben deutschen Investoren eben auch welche aus Frankreich und den USA. Das Konzept basiert vor allem auf dem To-Go-Angebot. Also nicht ein klassisches Kaffee, sondern die Läden sind klein und auf ein Minimum reduziert. Es gibt wenig Sitzgelegenheiten. Den Kaffee gibt es aus Schweizer Vollautomaten und dieser Kaffee wird in indigo-blauen Pappbechern herausgegeben. Es gibt aber auch andere Getränke wie den Mango Matcha Cloud im Plastikbecher und dazu dann eben noch Gebäck wie Mandelcroissants. Die Läden befinden sich in Top-Lagen, also in allerbester Kiezlage in Berlin, unter anderem Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Besonderheit, was Lab Coffee so besonders macht. Der Kaffee ist wieder absolut bezahlbar. Also den Cappuccino bekommt man für 2,50 Euro, den Espresso für 1,50 Euro. Damit liegen die Preise eben deutlich unter dem Marktschnitt in Deutschland. Vor den Cafés bilden sich regelmäßig Schlangen. Also diese Läden werden hochfrequentiert. Und laut Lab sollen diese Gäste vor allem aus Fahrradkurieren bestehen, Studenten und lokalen Künstlern. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Überwiegend findet man eben doch urbane, eher hippe Menschen und vor allem Influencer heizen den Hype an. Jetzt meine Frage an euch, warum wird denen die Bude eingerannt und hat das Zukunft? Was meint ihr?
Ich finde auch ein super spannendes Konzept. Kleinfläche, schnelles Wachstum, 19 Filialen, also hochskaliert relativ schnell. Aus meiner Sicht erwärmt es dem Akademiker das Herz, weil wenn alle immer auf der Besser-Seite spielen, irgendwann kommt einer auf der Billiger-Seite und macht mindestens the same for less. Und ich glaube, das kriegen die hier gut hin und da bewegen sie sich auch gut drin. Ich finde spannend, wie diese Kleinladenkonzepte, in Zürich gibt es einen Vergleich über den Wie-Kaffee, der steht aber nicht für einen niedrigen Preis, sondern für den stärksten Kaffee, das finde ich auch spannend. Aber hinzugehen und zu sagen, man versucht sich über den Preis zu profilieren, eine klare Positionierung zu finden. Das mit den blauen Bechern, glaube ich, hat man sich geklaut von Blue Coffee aus den Vereinigten Staaten, was eine unheimliche Differenzierung auch noch darstellt. Also da scheint mir schon was dahinter zu sein. Und dass das ein skalierbares Konzept sein sollte, sieht man ja daran, dass das nicht irgendwelche Start-upler sind, die kein Geld haben, sondern dahinter, das wird gebackt von VCs. Da kommt also noch eine größere Ausdehnung auf uns zu. Ja, warum eigentlich nicht?
Das ist ja quasi Marketing aus dem Lehrbuch. Wie auf dem Reißbrett geplant, sich mit dem Kaffeemarkt auseinandergesetzt und eine Lücke erkannt. Und anders als du, Markus, würde ich das nicht als the same for less Konzept einordnen. Für mich ist es im Grunde eine Killer-App im realen Leben. Also more for less. Anna hat es schön beschrieben, es ist Convenience pur. Und dann kriegst du einen sensationellen Preis. Ja, man kann jetzt drüber reden, ist das die beste Kaffeequalität, etc., etc. Aber du bekommst da einen brauchbarer Kaffee.
Für mich erfüllt es all die Kriterien, wenn wir über Same for Less reden. Momentan ist Kaffeequalität der neue Standard, über den diskutiert wird. Ist der stark? Ist der gut gebrannt? Und hat der einen Geschmack? Und insofern ist das genau das Spiel, was du spielst, indem du nämlich genau auf das gehst, was das der Point of Parity ist. Und du machst halt den Point of Difference nicht über die Qualität, sondern über den Preis, über die Convenience, über den Zugang. Für mich ist das eindeutig nicht unbedingt ein Killer-Ansatz, aber es ist ein Ansatz, der gerade dem Deutschen, dem der Preis doch immer irgendwie ans Herz gewachsen ist, schon irgendwie geriert und das Ganze auch gut nach vorne bringt. Und dass das dann auch noch hip gemacht wird oder dergleichen, sorry, das musst du heute liefern, das ist nicht Chibro. Ja, und deswegen glaube ich, ist das genau auf der richtigen Seite, einmal richtigen Stelle. Ob das jetzt killt oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Aber ich halte das für sauber durchdekliniert. Und Same for Less ist immer etwas, wo der Kunde zumindest mal hingeht und wenn er feststellt, ach, wenn es das auch da gibt, dann geht er gerne wieder hin. Gerade in dem Dialekt, in dem ich gesprochen habe.
Also natürlich gibt es schon noch bessere Arten und Weisen, den Kaffee zuzubereiten, aber ich denke, das ist hier auch gar nicht der Anspruch, eben den allerbesten Kaffee zu machen, sondern einen soliden Kaffee zu machen. Und das finde ich schon erfrischend eben, vor allem, weil dieses ganze Thema so aufgeheizt ist mit den Specialty-Coffee-Roasteries. Also es ist halt schon auch sehr, sehr viel drumherum jetzt schon und sehr viel Gerede und sehr viel eben Anspruch dahinter. Und da finde ich, erfrischt so ein Konzept schon mal. Und ich finde, es spielt halt schön, wirklich, wie ihr auch gesagt habt, gegenüber Starbucks, aber auch McCafé. McCafé ist größter Kaffeeverkäufer in Deutschland. Dementsprechend finde ich, es ist eine wahnsinnig schöne Alternative. Und ich denke auch, sie haben es eben gut gespielt mit der Effizienz. Sie haben verstanden, dass es schwierig ist, gute Baristas zu bekommen. Merkt man ja auch bei Starbucks, da ist der Kaffee nicht immer gut, sondern eben Menschen, die einfach den Vollautomaten bedienen können. Und das war es eben. Und man braucht auch dann nur einen Menschen, der das macht. Das finde ich alles sehr, sehr überzeugend. Wo ich trotzdem ein Fragezeichen hinter habe. Und ich finde, das ist schon eine sehr typische Angelegenheit, dass diese Unternehmen einfach immer wahnsinnig schnell wachsen müssen. Und ich frage mich, warum das so der Fall sein muss. Warum muss es immer dieses Hyperscale sein? Warum kann es nicht einfach mal solide wachsen und sich so eine Marke auch entwickeln? Und ich finde, da hat schon viel Hype dabei. Und ich habe ein Fragezeichen, ob das eben langfristig Bestand hat. Starbucks ist nämlich vergleichsweise nicht so schnell gewachsen damals. Und ich finde, es hat schon so einen Charakter eben von sehr künstlich schnell aufgeblasen. Und dann sehen wir jetzt ja noch diese Antigruppen, die sich schon bilden, massive Kritik üben, versuchen eben diese Läden zu boykottieren mit Aktionen. Kann natürlich auch gefährlich werden, kann sich aber auch legen, gab es bei Starbucks auch.
Ich würde gerne nochmal verstärken die Diskussion um das Discount-Modell Same for Less, also die Farbe Blau. Das haben wir bei Aldi auch schon gefunden. Kleine Ladenflächen. Einfaches Konzept, Simplicity als oberste Regel. Und das ist für mich ein Signal, dass die Idee des Discounts eben doch nicht nur im Einzelhandel oder bei Lebensmitteln funktioniert. Ich finde das wirklich gut, dass man das versucht zu spielen. Ich glaube halt, und da gebe ich dir recht, dieses Hyperscaling oder diese Quickscaling, da um möglichst viele Läden aufzumachen, dahinter steht halt eine gewisse Art von Venture Capital, die sich sagen, das ist nicht nur ein Konzept, was um die Ecke in Berlin funktionieren soll. Die wollen damit auch noch woanders hin. Und deswegen haben die da auch Geld reingeschossen, dass du es überhaupt spielen kannst. Und das ist einfach das Wechselspiel, was du hast. Dass die dann jetzt auch noch Gegenwind kriegen und polarisieren, weiß ich gar nicht mal, ob das so schlecht ist. Das kannst du immer noch drauf reagieren und kannst das auch noch anpassen. Aber du siehst hier genau das, was passiert, wenn einer in den Markt reinkommt, der was gut macht. Einige regen sich auf, andere ärgern sich und ein paar lächeln und verdienen schon mal ein paar Mark damit.
Es ist ja auch eine Chance für die Cafés, sich wieder dahingehend zu differenzieren. Also ich würde es gar nicht als große Gefahr für die lokalen Cafés sehen und für die Röstereien, weil ich meine, du kannst dich differenzieren durch einen sehr guten Kaffee, der eben, oder ein Specialty Coffee, der entsprechend zubereitet wird. Es ist halt Konkurrenz für Starbucks, McCafé und Co. meines Erachtens.
Ich kann die Bedenken teilen, Hanna, die du geäußert hast, dass Hyperscaling unter Umständen auch ein Problem werden kann für den langfristigen Markenaufbau. Das braucht Zeit, also dass eine Marke rund wird, dass man wirklich versteht, wie die Marke funktioniert. Das glaube ich alles. Wir sind ja immer noch in der frühen Startphase und da muss man schon sagen, wirklich sehr, sehr gut hingelegt. Und nochmal zu unserer Diskussion, ist es jetzt vom Angebot the same oder more? Ich glaube, die Grenzen sind sowieso fließend und es ist im Grunde auch unerheblich, das einzuordnen. Aber ich denke halt schon, auch auf der Leistungsseite bekommst du etwas Außergewöhnliches. Und das meint ja more. Hanna, du sagst, es ist ein solider Kaffee mit einem sehr schönen entwickelten Touch and Feel drumherum und dann aber Effizienz reingelegt, ultraschneller Service. Hervorragende Locations. also reduced to the max. Und das ist Top-Leistung. Also ich will das jetzt nicht mit IKEA im Möbelmarkt vergleichen, aber es geht in dieselbe Richtung. Und IKEA ist für mich der Vertreter für einen More-for-Less-Ansatz, der seit Jahrzehnten funktioniert. Das war's für heute. Die Marco Picoballa von Haribo kooperiert anlässlich des 25-jährigen Jubiläums mit Rittersport, in dem die Welt mit einer quadratischen Vollmilchschokolade voller Fruchtgummis in limitierter Auflage beglückt wird. Ist das eine sinnvolle Markenkooperation? Wer profitiert mehr? Aktuell veröffentlichte Studien zum Einfluss des Influencer-Marketings auf das Kauf- und Konsumverhalten der Gen Z kommen zu diametral anderen Ergebnissen. Laut einer Studie sind Influencer der wichtigste Kommunikationskanal für Marken, laut einer anderen spielen sie nahezu keine Rolle. Woran liegt das? Sind die Studien schlecht angelegt oder werden sie falsch interpretiert? Oder muss der Gen Z-Ansatz grundlegend überdacht werden? In Deutschland befindet sich die 2023 gegründete Lab-Kaffeekette auf Expansionskurs. Allein in Berlin gibt es schon 18 Cafés. Zum Vergleich, Starbucks unterhält nur 8 Cafés in der deutschen Hauptstadt. Lab Coffee verkauft seinen Kaffee zu günstigen Preisen an jüngere Kunden. Wie ist das Marketingkonzept zu beurteilen? Wird es sich langfristig durchsetzen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.